Diese Aufzeichnung darf nicht verkauft werden. Sie wird als kostenloser Dienst zur öffentlichen Bildung von der Living Church of God bereitgestellt. Kopie und Verbreitung nur in der Gesamtheit gestattet. Die Vervielfältigung in Teilen und mit Veränderungen ist untersagt. Hören Sie nun Evangelist Douglas Winnell.
Es ist schön, wieder in Charlotte zurück zu sein. Meine Frau und ich waren für 2 Wochen in Großbritannien, wo wir eine Konferenz mit Herrn King hatten. Diese fand für einige Tage in Wales statt. Meine Frau hatte noch nicht viel Gelegenheit, in diese Gegend zu reisen, aber hatte nun die Gelegenheit, selbst zu erleben, wie es dort 3 bis 4 Mal am Tag regnet, dass zwischendrin aber auch mal die Sonne scheint, und sie erlebte auch die wunderbaren, engen Straßen. Und sie erschrak immer wieder, wenn wir um die Ecke bogen. Aber ich konnte es nachvollziehen, weil ich schon mit Herrn King gefahren bin. Und ich hatte schon Erfahrung damit, dass man seinen Fuß und seinen Ellbogen zurückzieht und sich zwischen einer Steinwand und einem Auto durchquetscht. Es war eine sehr interessante Reise und wir hatten sehr positive Besuche. Die Konferenz in Wales verlief sehr gut. Und am letzten Wochenende war ich in Missouri und Arkansas für Konferenzen. Und wir hatten in Joplin, Missouri etwa 200 Leute für die Versammlung und etwa 100 Besucher für die Regionalkonferenz. Und ich freue mich auf nächste Woche, wenn das Reisen ein Ende nimmt und wir können wieder ein normaleres Leben führen. Geschwister, wir leben in einer sehr interessanten Welt heute. Religion wurde zu einem Faktor in den Weltereignissen. Und ich habe diese Dynamik mehr in Großbritannien erlebt als hier in den USA, wie es einen Konflikt gibt zwischen den Religiösen und den Nichtreligiösen. Dort gibt es sehr viele prominente College-Professoren, die Bücher schreiben, dass ein Glaube an Gott unnötig und töricht ist. Jemand hat im Internet Zeichen veröffentlicht, die sie vor Kirchen gefunden haben in England, und die Zeichen spiegeln diesen Konflikt wider. Ein Zeichen sagt zum Beispiel: Frohe Ostern an unsere christlichen Freunde, frohes Passa für unsere jüdischen Freunde und unseren atheistischen Freunden wünschen wir viel Glück. Was wir auch sehen, ist ein Niedergang am Interesse in Religion. Viele Menschen halten sich einfach von Religion fern wegen dem, was geschieht. Sie fühlen sich heutzutage nicht Gott nahe. Ein anderes Zeichen sagt zum Beispiel: Wenn Sie an dieser kleinen Kirche vorbeigehen, stellen Sie sicher, dass Sie eines Tages einen Besuch hier planen, sodass, wenn sie eines Tages hier hereingetragen werden, Gott nicht fragen wird, wer ist das? Weil manche Menschen sich einfach nicht für Religion interessieren. Sie sind einfach davon abgewandt. Ich möchte heute ein Thema ansprechen, das im Zusammenhang steht mit diesen doch eher lustigen Kommentaren zu Anfang. Aber Sie kennen die Schriftstelle in Matthäus 5, Vers 48, wo Jesus sagt: Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Viele Menschen verwerfen dies mit dem Kommentar, dass ohnehin niemand vollkommen sein kann. Ich kann nicht vollkommen sein, Sie können nicht vollkommen sein, nur Gott ist vollkommen. Also übergehen Sie diese Schriftstelle einfach. Aber dennoch sagte Jesus das und es ist inspiriert in der Bibel festgehalten. Darum sollt ihr vollkommen sein. Und das griechische Wort für vollkommen ist teleos und bedeutet so viel wie vollständig. Versuchen Sie, vollständig zu sein. Versuchen Sie, geistlich reif zu sein, so dass Sie das große Ganze erkennen können, dass Sie alles zusammenfügen können. Es kann auch so viel bedeuten wie: Darum sollt ihr völlig ausgewachsen sein in einem geistlichen Sinne. Andere Übersetzungen sagen: Darum sollt ihr ohne Tadel sein. Versuchen Sie, ohne Tadel zu sein, wie euer Vater im Himmel es ist. Aber wie tun wir das? Wie können wir in diesem Sinne vollkommen werden? Was beinhaltet es, vollkommen zu sein? Manche Menschen bringen vor, niemand kann vollkommen sein. Aber Jesus sagte uns, wir sollen uns bemühen, das zu werden. Und so ist es keine unmögliche Mission. Andernfalls hätte er es nicht gesagt. Es ist keine unmögliche Mission. Und die Bibel gibt uns auch Hinweise dazu, wie wir vollkommen werden sollen. Das ist zwar nicht der Titel dieser Predigt, aber wir werden dahin kommen. Die Bibel gibt uns Hinweise, wie wir vollkommen werden sollen, wie wir wachsen können. Und tatsächlich ist dieser Auftrag, vollkommen zu werden, Gott näher zu kommen, diese Herausforderung nicht nur auf Erwachsene begrenzt. Auch Kinder können manche dieser Dinge schon tun. Einen der Hinweise, wie wir vollkommen werden können, finden wir in 1. Mose 17. Als Gott mit Abraham sprach und als Gott mit Abraham arbeitete, dass er der Vater aller Gläubigen werden sollte. In 1. Mose Kapitel 17 und Vers 1 heißt es: Als nun Abraham 99 Jahre alt war, und zu diesem Zeitpunkt hatte Gott schon fast ein Vierteljahrhundert mit Abraham gearbeitet, als er das sagte, als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm: Ich bin der allmächtige Gott. Wandle vor mir und sei fromm. Wandle vor mir und sei fromm. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir schließen und will dich über alle Maßen mehren. Und Jesus bezog sich auf dieses Ereignis, als er in Matthäus 5, 48 erklärte, darum sollt ihr vollkommen sein. Der Schlüssel hier in 1. Mose 17 ist, wandle vor mir. Wandle vor mir und sei fromm. Oder wie es auch heißen könnte, sei vollkommen, sei untadelig. Und nicht nur Erwachsene können vor Gott wandeln und sich zum Ziel setzen, vollkommen zu werden. Kinder können das auch schon tun. Sie können den Wunsch haben, diesen Weg zu gehen und nicht nur darüber zu reden. Aber wie wandeln wir vor Gott? Und das ist wirklich der Titel meiner Predigt. Wandeln mit Gott. Wie wandeln wir also mit Gott? Was beinhaltet dieses? Denn wenn wir danach streben, vor Gott zu wandeln, werden wir eines Tages vollkommen sein. Geistlich vollständig, geistlich reif. Wenn wir diese Dinge tun. Dr. Meredith erwähnte etwas davon in der letzten Ansprache des Ältestenratstreffens, wo er darüber sprach, wie man mit Gott wandelt. Und ich möchte dieses Thema heute etwas erweitern. Ich erinnere mich noch daran, dass ich ein Buch gelesen habe, als ich gerade neu in die Kirche kam, und das hatte den Titel »Sie wandelten mit Gott«. Und es waren kleine Biografien von katholischen Heiligen, und es sprach von ihrem Leben. Interessant ist, als ich darin über bestimmte Leute las, dort hieß es zum Beispiel, dass es jetzt im Neuen Testament heißt, manche haben sich selbst für Gott zu Eunuchen gemacht. Und ein katholischer Heiliger hat sich selbst verstümmelt, um das zu tun. Er war offensichtlich sehr ernsthaft darin. Aber er dachte, das gehört dazu, mit Gott zu wandeln. Vor ein paar Jahren hatten wir am Laubhüttenfest in Irland einen Ausflug, wo wir eine kleine Stadt namens Glendalough besuchten. Dort gab es eine Abtei und ich glaube, es war St. Kevin oder so jemand, der diese Abtei gegründet hatte. Und er war dafür berühmt, dass er stundenlang stehen konnte. Er stand für Stunden in dem kalten Wasser dort, mit seinen Armen ausgestreckt. Und die Legende besagt, dass Vögel auf seinen Armen landeten. Und der Grund, warum er das tat, in diesem kalten Wasser zu stehen, war, um Gott zu zeigen, wie viel er aushalten konnte. Und als wir letzte Woche in Irland herumgingen, dort war es wirklich kalt. Sie schwimmen dort nicht sehr viel, weil das Wasser so kalt ist. Aber manche Leute hatten dieses Konzept. Wenn man sich selbst bestraft, das ist es, was es bedeuten soll, aus dieser Welt herauszukommen und sich abzutrennen. Und so kamen sie wirklich aus dieser Welt heraus und lebten ganz für sich alleine. Das war ihr Konzept, was es für sie bedeutete, mit Gott zu wandeln. Was ich heute machen möchte in der Predigt ist, ein paar biblische Anweisungen zu untersuchen, um zu sehen, was die Bibel uns sagt, was wir tun sollen, wenn wir mit Gott wandeln wollen. Das Thema, mit Gott zu wandeln, zieht sich durch die ganze Schrift. Ich gebe Ihnen einige Schriftstellen, die Sie nicht aufschlagen müssen, aber ich möchte Sie ermutigen, diese später aufzuschlagen, weil es ein Thema ist, das sich durch die ganze Bibel zieht. In 2. Mose 18, Verse 17 bis 20. Moses Schwiegervater, Jethro, gab ihm einen Rat. Er sprach zu ihm, hör mir zu, ein Teil deines Auftrags ist, die Menschen zu lehren, mit Gott zu wandeln. Es ist ein Teil deines Jobs, die Leute zu lehren, wie man mit Gott wandelt. Ich erinnere mich daran, dass Dr. Meredith uns Forums und Versammlungen gab im Ambassador College vor einigen Jahren, wo er den Studenten empfahl, sie sollten beten und sie sollten dies und jenes tun. Er versuchte nicht, ihnen vorzuschreiben, wie sie leben sollten, aber er wollte ihnen einen Weg aufzeigen, dem man folgen sollte, wenn man mit Gott wandeln möchte. Schlagen wir dann auf 5. Mose Kapitel 5. In 5. Mose gab Mose der zweiten Generation Anweisungen. Das war die zweite Generation von Israeliten, die aus Ägypten herauskam. Der ersten Generation wurden Anweisungen gegeben und sie wandten sich von Gott ab. Und so mussten sie in der Wüste umherwandern für 40 Jahre. Und in 5. Mose spricht Mose zur zweiten Generation. Diejenigen, die in der Wüste geboren waren, die gesehen hatten, was mit den Eltern geschehen war, und nun gibt er ihnen Anweisungen. In 5. Mose Kapitel 5, beginnend ab Vers 29. Ach, dass sie ein solches Herz hätten, mich zu fürchten und zu halten alle meine Gebote ihr Leben lang. Und hier spricht Gott im Wesentlichen. Ich wünschte, dass sie hätten ein Herz, mich zu fürchten, meine Gebote zu halten, auf dass es ihnen und ihren Kindern wohlginge, ewiglich. Darüber macht sich Gott als Vater Gedanken. Tun sie die Dinge auf die richtige Weise und so werden die Dinge auch gut für sie laufen. Sie können natürlich mit dem Kopf gegen die Wand laufen und andere Dinge tun, wenn sie sagen möchten, ich möchte die Dinge auf meine eigene Weise tun. Es gibt natürlich dann Konsequenzen und Schwierigkeiten. Manchmal lernen wir auch auf diese Weise und manchmal ist es auch die einzige Art, wie wir lernen können, unglücklicherweise. Aber das war ein Teil von Moses Auftrag. Geh hin und sage zu ihnen, geht heim in eure Zelte. Du aber sollst hier vor mir stehen bleiben. damit ich dir verkündige das ganze Gesetz, die Gebote und Rechte, die du sie lehren sollst, dass sie danach tun in dem Lande, das ich ihnen geben werde, um es einzunehmen. So habt nun Acht, dass ihr tut, wie euch der Herr, euer Gott, geboten hat, und weicht nicht weder zur Rechten noch zur Linken, sondern wandelt in allen Wegen, die euch der Herr, euer Gott, geboten hat, damit ihr leben könnt und es euch wohlgeht und ihr lange lebt in dem Land, das ihr einnehmen werdet. Das war der Auftrag von Mose, die Israeliten zu lehren. Hier ist der Weg zu einem langen, erfüllten und guten Leben. Das war sein Auftrag. Es wird auch unser Auftrag sein, sodass die Segnungen kommen können, dass es euch wohl geht, wenn ihr nur tut, was ich euch angewiesen habe. Schlagen wir auf Psalm Kapitel 1, Vers 1. Das zeigt nur, dass dieses Thema, mit Gott zu wandeln, sich durch die ganze Bibel zieht. Im Psalm 1, Vers 1 heißt es: Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, der nicht auf diejenigen hört, die sich von Gott abgewandt haben. Noch tritt auf dem Weg der Sünder. Sünder sind diejenigen, die das Gesetz Gottes übertreten. Noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht. Und Herr Tyler sprach von den Vorzügen, die Dinge auf Gottes Weise zu tun. Es gibt eine Schriftstelle in Prediger 9, Vers 10, wo es heißt: Alles, was dir vor die Hände kommt, ist zu tun mit deiner Kraft, das tu. Und der Rat, den Herr Tyler diesem Mann gab, führte dazu, dass dieser Mann den saubersten Boden im ganzen Umkreis hatte. Und solche Dinge treten zum Vorschein. Diese Dinge treten zum Vorschein. Wenn wir etwas gut machen, wenn wir das Beste tun, was wir können, egal was wir tun, das wird gesehen werden. Wir hatten einen Diakon in einer der Gemeinden, wo ich Pastor war, und er war ein Stahlarbeiter und baute Gerüste für Gebäude. Und er versuchte dreimal in den Ruhestand zu gehen. Und immer wieder wurde er zurück zur Arbeitsstelle gerufen. Es hieß, die jungen Leute wollen einfach nicht arbeiten. Dort hieß es, sie rufen am Donnerstag an und melden sich krank, und dann nehmen sie sich am Freitag frei, und dann rufen sie am Montag an, dass sie vielleicht am Dienstag oder Mittwoch wieder zurückkommen. Sie arbeiten also nur wenige Tage pro Woche. Und so können sie also nichts zu Ende bringen. Und so riefen sie immer wieder die alten Männer an und baten sie, zur Arbeit zurückzukommen. Weil dieser Mann wirklich arbeitete, und er arbeitete hart. Wenn man also nur den Prinzipien folgt, die in der Bibel stehen, gibt das unglaubliche Segnungen. Schlagen wir auf im Neuen Testament in Johannes Kapitel 12. Johannes Kapitel 12, die Anweisung von Jesus Christus, Vers 35. In Vers 35, da sprach Jesus zu ihnen: Es ist das Licht noch eine kleine Zeit bei euch. Dort spricht es von ihm selbst. Wandelt, solange ihr das Licht habt, mit anderen Worten, hört auf meine Anweisungen, folgt meinen Lehren, damit euch die Finsternis nicht überfalle. Wer in der Finsternis wandelt, der weiß nicht, wo er hingeht. Wenn wir die Lehren Jesu Christi verwerfen, dann sind wir im Prinzip auf uns selbst gestellt. Und so gehen wir früher oder später in die Irre. Paulus erwähnt in Römer Kapitel 6, Verse 1 bis 4, dass, wenn wir berufen werden, wir in einem neuen Leben wandeln. Er spricht hier hauptsächlich zu Heidenchristen in Rom, und als sie aus einer heidnischen Umgebung herausberufen wurden, begannen sie wirklich und buchstäblich in eine andere Richtung zu gehen. Als sie mit der Wahrheit Gottes in Kontakt kamen, hat sich ihr Leben wirklich geändert. Und die Menschen bemerken das. Sie denken, sie sind verrückt geworden. Aber sie folgen nur dem, was die Bibel eigentlich sagt. In Philipper Kapitel 3 macht Paulus einige interessante Bemerkungen. Und sie gehören zu dem Thema, mit Gott zu wandeln. Dieses Thema zieht sich wirklich durch die ganze Schrift. Vom Alten Testament und vom Neuen Testament. Die Idee, vollkommen zu werden und in geistlichen Dingen reif zu werden. Paulus spricht hier davon. Beginnend in Philipper Kapitel 3, Vers 12. Er sagt hier: Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Paulus sagt hier: Ich habe auch noch einen weiten Weg zu gehen. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Ich habe noch keinen Fuß im Reich Gottes. Eins aber sage ich: Ich vergesse, was da hinten ist, ich lasse die Vergangenheit Vergangenheit sein. Manche Menschen denken, ich bin nicht vollkommen, ich kann niemals vollkommen sein und ich kann nie das Passa halten, bevor ich nicht vollkommen bin. Nein, wir müssen die Vergangenheit Vergangenheit sein lassen. Wir müssen bereuen und uns verändern. Und wir konzentrieren uns auf das, was kommt. Und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Und jage nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wie viele nun von uns vollkommen sind, die lasst uns so gesinnt sein. Und solltet ihr in einem Stück anders denken, so wird euch Gott auch das offenbaren. Nur was wir schon erreicht haben, darin lasst uns auch leben. Mit anderen Worten, leben wir nach dem, was wir schon erkannt haben. Und seien wir eines Sinnes. Wir werden niemals immer genau das Gleiche denken, aber wir sollten in Harmonie miteinander leben, sodass wir auf das gleiche Ziel hinarbeiten und den gleichen Weg gehen. Es gibt nicht viele Wege in das Himmelreich, obwohl vielen Menschen das heute eingeredet wird. Die letzte Schriftstelle, die ich hier noch erwähnen möchte, ist 1. Johannes Kapitel 2. 1. Johannes Kapitel 2, Verse 5 und 6, was auch wieder zum Thema passt, mit Gott zu wandeln, das sich in der ganzen Bibel widerspiegelt. 1. Johannes 2, Vers 5. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Mit anderen Worten, wir erreichen geistliche Reife, wenn wir Gottes Wort lieben und danach leben. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt hat. Wir sollten also so leben, wie Christus gelebt hat. Und wir werden herausfinden, wie Christus gelebt hat. Was hat er getan? Was hat er gelehrt? Wir haben zum Beispiel schon davon gesprochen, wie wichtig es ist, auf seine Gesundheit zu achten. Das war ein Thema im Treffen des Ältestenrats letzte Woche. Und man sprach von der Bedeutung von Sport und gesunder Ernährung, dass man sich ausgewogen ernähren muss. Wir haben auch einen Artikel in der Zeitschrift Tomorrow's World vom Mai und Juni 2009 in Bezug auf die biblischen Prinzipien von Gesundheit. Und Dr. Meldetz hat es auch nochmal erwähnt, Jesus Christus lief hunderte von Meilen jedes Jahr. Er ging zumindest dreimal nach Jerusalem für die heiligen Tage. Und das ist jeweils 75 Meilen eine Strecke. Das waren also immer 150 Meilen. Er war physisch aktiv. Und das ist sehr wichtig. Und wir müssen physisch aktiv bleiben. Gott hat unsere Körper so geschaffen, dass sie das brauchen. Wenn wir nicht physisch aktiv sind und sehr viel essen, dann bauen sich die Kalorien auf in unserem Körper und dann sehen wir so aus, wie wir aussehen. Es gibt also Konsequenzen dafür. Die Gelenke werden überlastet, wir haben Diabetes, wir haben dies und jenes. Aber es gibt Dinge, die wir tun können, um auf den Tempel, den Gott uns gegeben hat, Acht zu haben. Und das ist Teil unserer Verantwortung. Physisch aktiv zu sein, ist ein Teil davon. Was können wir also tun, um zu leben, wie Christus gelebt hat? Warum hat er so gelebt, wie er gelebt hat? Warum hat er gelehrt, was er gelehrt hat? Wir wollen vollkommen werden, wir wollen geistlich reif werden, aber wie tun wir das? Sprechen wir also darüber, was es beinhaltet. 5 Punkte, wie man mit Gott wandelt. Ich habe vor einiger Zeit mit jemandem gesprochen, der mich gefragt hat, wie entwickeln wir eine Beziehung zu Gott? Was soll man tun, um Gott näher zu kommen? Und über diese Dinge sprechen wir jetzt. Es geht darum, mit Gott zu wandeln, eine enge Beziehung zu Gott aufzubauen. Und nicht nur Erwachsene können das tun, man kann das sogar schon als junges Kind tun und kann auf dieses Ziel hinarbeiten. Das Erste, was ich erwähnen möchte, ist, Gott zu suchen. Gott suchen. Paulus erwähnt in Römer Kapitel 3, schlagen Sie das bitte auf, Römer Kapitel 3, Vers 10, Jesus beschrieb hier die Gesellschaft, in der er lebte. Er lebte im Römischen Reich, das auf der Höhe seiner Macht war, aber er zitiert tatsächlich aus den Psalmen. Und David hat auch in seinen Tagen schon solche Dinge erlebt. In Römer Kapitel 3 macht Paulus diese Bemerkung und zitiert dabei Psalm 14. Das heißt, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Und wir leben auch in einer solchen Gesellschaft heute. Amerika hat wahrscheinlich mehr Menschen, die jeden Sonntag in die Kirche gehen, als jedes andere Land in der Welt. Aber wir haben nicht so viele Menschen in der Kirche, wie wir früher hatten. In England und manchen europäischen Ländern gehen weniger als 10% der Menschen jeden Sonntag in die Kirche. Weniger als 10%, und das bedeutet, dass mehr als 90% der Menschen nicht in der Kirche sind. Und die Zahl der Menschen, die angeben, nicht an Gott zu glauben, steigt immer weiter. Und das seit 10, 20 und 30 Jahren. Und es gibt Bücher, die den Menschen schreiben, wo es heißt, dass Gott unnötig ist, dass es Quatsch ist, an Gott zu glauben, und das beeinflusst natürlich die Menschen. Und es beeinflusst die Menschen immer weiter. In einer Zeitung in Dallas erschien kürzlich ein Artikel mit ein paar Daten. Forscher vom Trinity College in Hartford, Connecticut haben 54.000 Amerikaner befragt. 76% davon erklärten, Christen zu sein. Das sind 10% weniger als 1990. Es waren einmal 86%. Jetzt sind es nur noch 76%. Diese Zahl sinkt also. Und natürlich ist es viel schlimmer, wenn man außerhalb der USA diese Frage stellt. 30% der Ehepaare haben keine religiöse Zeremonie bei der Eheschließung. 30% der Bevölkerung. Über ein Viertel der Amerikaner erwarten keine religiöse Zeremonie zur Beerdigung. Sie sehen nicht ein, wozu das dienen soll. Und das, wo Taufen und Beerdigungen die häufigsten Gelegenheiten waren, um Menschen in die Kirche zu bringen. Vielleicht neben Ostern und Weihnachten. 1990 gaben 8,2% der Amerikaner an, keiner Religion zuzugehören. Das war 1990. Letztes Jahr, 2008, sagten das bereits 15%. Das ist die Welt, in der wir leben. Sie ist zunehmend weniger religiös. Aber Paulus sagt hier, über die Zeiten, in denen er lebte, da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Aber beachten Sie, dass Paulus Psalm 14 zitiert. David beobachtete etwas Ähnliches bereits in seiner Zeit. Schlagen wir auf Psalm 14. Sie wissen, was die meisten Menschen heutzutage am Sonntag und am Samstag tun. Sie gehen einkaufen, sie gehen ins Kino, sie gehen zu Fußballspielen oder Basketballspielen oder zu Partys. Es ist kein heiliger Tag mehr. Es ist nichts Besonderes daran. Beachten Sie, was David sagte. Er sprach von der Torheit der Gottlosigkeit. In Vers 1 von Psalm 14 heißt es, die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Und einer der Autoren eines Buchs in England sagte ebenfalls, es gibt keinen Gott. Wenn sie an Gott glauben, dann sind sie dumm. Sie sind verrückt. Die Toren sprechen in ihren Herzen, es ist kein Gott. Sie taugen nichts, ihr Treiben ist ein Gräuel, da ist keiner, der Gutes tut. Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Aber sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Das war eine allgemeine Erklärung. Natürlich gibt es ein paar Menschen in der Gesellschaft, die nach Gott fragen. Es gibt ein paar Menschen in der Gesellschaft, die Gutes tun. Aber die allgemeine Schlussfolgerung ist, was auch die Umfragen ergeben, dass es diesen Trend gibt, der in diese Richtung zeigt. Wie suchen wir also Gott? Was sind die Vorzüge? Ist es das überhaupt wert? Manche Atheisten erklären, es ist überhaupt nicht wert, Gott zu suchen. Zu Gott zu beten ist Zeitverschwendung. Schlagen wir auf 5. Mose und schauen wir nochmal das Thema an, das sich durch die ganze Bibel zieht. Gott ändert sich nicht. Diese Dinge sind sehr wichtig. Sie waren im alten Israel wichtig, sogar schon bevor Gott die Nation Israel entstehen ließ. Und sie sind heute auch noch wichtig. 5. Mose Kapitel 4. Wiederum, Mose sprach hier zu den Nachkommen der Israeliten, die aus Ägypten kamen. Und sie haben offenbar ein paar Lektionen, die sie hätten lernen sollen, bis jetzt noch nicht gelernt gehabt. Sie hätten lernen sollen aus den Fehlern, die ihre Eltern gemacht haben. Lesen wir ab Vers 23 in 5. Mose Kapitel 4. Das sind die Ermahnungen, die Mose den Menschen mitgab. So hütet euch nun, dass ihr den Bund des Herrn, eures Gottes, nicht vergesst, den er mit euch geschlossen hat, und nicht ein Bildnis macht von irgendeiner Gestalt. Dass ihr den Bund des Herrn, eures Gottes, nicht vergesst. Und über diesen Bund können wir lesen in 3. Mose 26 und 5. Mose 28, wo Gott sagt, wenn ihr meiner Stimme gehorcht, dann werdet ihr gesegnet sein, und ich werde euch über alle Völker setzen. Aber wenn ihr mir den Rücken zukehrt und meine Gesetze verachtet, wenn ihr euch von mir abwendet, dann gibt es Konsequenzen. Das war der Bund. Und ein Bund ist eine Übereinkunft, die an Bedingungen geknüpft ist. Wenn ihr gehorcht, werdet ihr gesegnet sein. Und sie sagen zu ihren Kindern manchmal dasselbe. Wenn du nicht bestraft werden willst, dann gehorche. Und wenn du nicht gehorchst, dann gibt es Konsequenzen. Und wir sagen das nicht, weil wir unsere Kinder misshandeln wollen, wie es manche für eine Misshandlung halten, wenn man Kinder züchtigt, was es auch sein könnte, wenn es nicht richtig geschieht. Aber wenn kleine Kinder lernen, dass es Konsequenzen gibt, wenn man Dinge falsch tut, dann wird diese Lektion sie ein Leben lang begleiten. Ich habe schon mal erwähnt, wie ich einen Mann im Gefängnis besucht habe. Und er hat immer angerufen, wenn er wieder ins Gefängnis gekommen ist. Und als er wieder aus dem Gefängnis kam, hat er uns wieder vergessen. Aber eines Tages habe ich ihn gefragt, warum bist du hier? Und er sagte, ich bin von einem Gefängnis zum anderen gekommen, aber ich habe nie gelernt, Autorität zu respektieren. Ich habe nie gelernt, Autorität zu respektieren. Wenn ich mich danach gefühlt habe, etwas zu tun, dann habe ich es getan. Wenn ich mich danach gefühlt habe, jemanden zu schlagen, dann habe ich ihn geschlagen. Wenn ich ein Gesetz brechen wollte, habe ich es gebrochen. Er sagte, er hat niemals gelernt, Autorität zu respektieren. Und das ist ein Teil unserer Aufgabe als Eltern, unseren Kindern beizubringen, dass es Autorität gibt und dass man diese Autorität respektieren muss. Wir müssen das natürlich auf liebevolle Weise tun, aber es ist eine Lektion, die sehr, sehr wichtig ist, dass die Kinder sie lernen. Mose warnte also die Menschen, dass sie den Bund nicht vergessen sollten. Vers 27, und der Herr wird euch zerstreuen unter die Völker, wenn ihr mir den Rücken zukehrt. Aber beachten Sie auch den positiven Aspekt hier in Vers 29. Es heißt, wenn ihr meine Gesetze bricht, kommt ihr in Gefangenschaft und werdet zerstreut. Aber Vers 29, wenn du aber dort den Herrn, deinen Gott, suchen wirst, so wirst du ihn finden, wenn du ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele suchen wirst. Es heißt, du wirst den Herrn finden, wenn du ihn suchst. Wenn du ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele suchst. Und wir werden darüber sprechen, wie man das tut. Aber Gott sagte, sucht mich, und so werdet ihr mich finden. David wird ein Mann nach Gottes Herzen genannt. Und warum wird er so genannt? Wir könnten eine Reihe von Gründen anbringen, aber schauen wir einfach nur an Psalm 63, Vers 1. Psalm 63, Vers 1, dort heißt es, Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Und im Englischen heißt es, den ich suche in der Frühe. Früh am Morgen, als erstes, was wir am Tag tun. Das erste, was wir nach dem Aufstehen tun, ist, auf die Knie zu gehen und Gott zu suchen. Früh im Leben auch. Je früher wir beginnen, Gott zu suchen, als Einzelpersonen, umso gesegneter werden wir sein. Wenn Sie warten, bis Sie 75 Jahre alt sind, bis Sie Gott suchen, dann werden Sie wahrscheinlich sehr viele Fehler gemacht haben in Ihrem Leben. Aber wenn Sie Gott früh suchen, als ein Kind, dann wird Ihr Leben ganz anders verlaufen. Und David gab uns hier ein Vorbild. Gott, du bist mein Gott, den ich suche in der Frühe. Es dürstet meine Seele nach dir. Ich möchte die Dinge richtig tun. Mein ganzer Mensch verlangt nach dir. Aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. David suchte also nach Gott und er suchte ihn früh. Jesaja 55 und Vers 6. Jesaja war ein Prophet Gottes, er warnte die Nation Israel, bevor sie in Gefangenschaft kam, dass sie in die falsche Richtung gingen. Gottes Hoffnung, indem er die Propheten sowohl nach Israel als auch nach Juda sandte, und auch zu den modernen Nachfahren Israels heute, ist, dass wir darauf hören sollten, dass wir darauf achten sollten, was diese Propheten sagen, so dass wir die Richtung, in der wir gehen, ändern sollten. Gott hält die Hoffnung lange aufrecht, aber eines Tages kommt der Punkt, wo er sagen muss, es tut mir leid, hört auf zu beten für diese Menschen. Wie es in Jeremia heißt. Sie hatten ihre Gelegenheit, sie haben nicht gehört, sie müssen es also auf die schwierige Weise lernen. Aber wenn sie bereuen, dann werden sie wiederhergestellt. Das ist die Botschaft, die sich durch die großen und die kleinen Propheten zieht. Aber beachten Sie hier die Botschaft der Hoffnung in Jesaja 55, Vers 6 und 7. Jesaja sagt, suche den Herrn, solange er zu finden ist. Suche den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Der Gottlose lasse von seinen Wege und der Übeltäter von seinen Gedanken. Und die Bibel definiert Gerechtigkeit. Im Psalm 119, Vers 172 heißt es, alle deine Gebote sind gerecht. Wenn wir also Gott suchen, wenn wir nach seiner Gerechtigkeit trachten, dann versuchen wir nach seinen Geboten zu leben. Zurück in Jesaja 55, Vers 7, der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn, so wird er sich seiner erbarmen. Heutzutage wird die Wahrheit Gottes in aller Welt verkündet. Es gibt die Gelegenheit, Gottes Wege zu finden heute. Aber Amos spricht in Kapitel 8 und Vers 11 von einer Zeit, wo es eine geistliche Hungersnot gibt, ein Hunger nach dem Wort Gottes. Es wird eine Zeit kommen, wenn das Evangelium nicht mehr frei verkündet werden kann. Schauen wir uns das kurz an. Amos Kapitel 8 und Vers 11. Siehe, es kommt die Zeit, spricht Gott der Herr, dass ich einen Hunger ins Land schicken werde. Nicht einen Hunger nach Brot oder Durst nach Wasser, sondern nach dem Wort des Herrn es zu hören. Die Zeit kommt also, wenn die Wahrheit Gottes nicht mehr frei verkündet werden kann. Aus irgendwelchen Gründen wird sie abgeschnitten werden. Wahrscheinlich durch eine Macht in Europa, die aufkommt. Und vielleicht wird sie dort zuerst abgeschnitten. Ein Hunger nach dem Wort des Herrn es zu hören. Und beachten Sie, was es in Vers 12 heißt, dass sie hin und her von einem Meer zum anderen, von Norden nach Osten laufen. Sie schalten weiter von Kanal zu Kanal. Sie werden gehen von Kirche zu Kirche, von Nord nach Ost und werden des Herrn Wort suchen und doch nichts finden. Das ist die Zeit, die kommen wird. Wir haben jetzt eine Gelegenheit. Und all die Sachzwänge der Gesellschaft, wir müssen hierhin gehen und dorthin gehen, dies und jenes tun. Ich habe keine Zeit zu beten, ich habe keine Zeit zu studieren, ich habe keine Zeit dafür. Das wird ein Fallstrick für viele Menschen werden, zu einem Zeitpunkt. Wir haben Tausende von Menschen erlebt, die von der Kirche abgedriftet sind. Hunderte von ihnen kommen jetzt zurück und sie erkennen, das ist wunderbar, hier gehöre ich hin. Das habe ich vermisst. Aber was geschieht, wenn wir nicht hier sind? Das ist dann das wirkliche Szenario der Zurückgelassenen. Und es wird sehr ernüchternd sein. Unsere Kinder, als sie noch klein waren, haben einmal erlebt, dass meine Frau und ich einkaufen waren und wir sollten zurück sein zu dem Zeitpunkt, als sie aus der Schule kamen. Aber wir waren in einem Verkehrsstau und es gab damals noch keine Handys. Und als wir nach Hause kamen, saßen zwei kleine Jungs an unserer Eingangstür und sie weinten bitterlich, weil sie geglaubt haben, sie seien zurückgeblieben. Sie haben die Predigten gehört und sie waren am Boden zerstört. Sie dachten, wir sind am Ort der Sicherheit. Aber glücklicherweise sind Mama und Papa in die Einfahrt gefahren und noch rechtzeitig vor dem Abendessen. Das war natürlich eine große Erleichterung für sie. Aber die Zeit kommt, von der Amos spricht, wo Menschen dann sagen werden, ich habe das schon mal gehört. Ich erinnere mich, das schon mal gehört zu haben. Ich erinnere mich, dass jemand davon gesprochen hat, was hier geschieht. Aber wo sind sie jetzt? Und das wird ernüchternd sein. Wir müssen also Gott suchen, solange er sich finden lässt. Und auch solange wir noch am Leben sind. Wenn sie 1,80 Meter unter dem Boden liegen, können sie Gott nicht mehr suchen. Es gibt keine Gedanken im Grab. Während sie am Leben sind, das ist ihre Gelegenheit. Wir sollten unsere Gelegenheit nicht versäumen. In Kolosser Kapitel 3, Vers 1 sehen wir, dass dieses Konzept, Gott zu suchen, nicht nur im Alten Testament besteht. Kolosser 3, Vers 1. Hier heißt es, seid ihr nun mit Christus auferstanden, das heißt, wenn sie getauft wurden und aus dem Wassergrab der Taufe herauskommen, so sucht, was droben ist. Konzentrieren Sie sich auf geistliche Dinge. Konzentrieren Sie sich auf die wichtigsten Dinge im Leben. Jesus sagte in Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nicht nach sozialer Sicherheit, nicht nach diesem wunderbaren Job, nicht nach diesem tollen Auto, nicht nach diesem schönen Haus, nicht nach diesem idealen Job. Es heißt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Wir müssen den Charakter entwickeln, den Gott gebrauchen kann, in ihnen, um diese Welt wieder richtig auf die Füße zu stellen. Verstehen Sie die Gesetze Gottes, sodass Sie die Gesetze Gottes eines Tages lehren können. Und das in einer Welt, die vergessen hat und verachtet hat, was Gott an Gesetzen gegeben hat. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Das sollte das Wichtigste in unserem Leben sein. Und davon spricht Paulus auch hier. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Entwickeln Sie den Charakter und den Sinn Gottes. Sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Ich sah aber dieses schöne, was auch immer es war, Junge, Mädchen, tolles Auto, schönes Haus, egal was es ist. Ich muss es haben. Nein, dann ist unsere Priorität falsch gesetzt. Ich erinnere mich daran, als ich einmal auf der Universität war, da war mein Ziel, ein medizinischer Doktor zu werden und ein Lehrer zu sein in einer Medizinschule und viel Geld zu verdienen. Und dann kam ich in Kontakt mit der Wahrheit Gottes und alles hat sich verändert. Ich konzentrierte mich auf ganz andere Dinge. Der Mann, für den ich an der Universität arbeitete, dachte eines Tages, dass ich in die Sommerferien gehe. Und ich dachte auch, es sind Sommerferien und ich ging meinen Bruder besuchen. Und er war ein Jahr in Brigitte Wood am College gewesen und kam zurück und wir sprachen miteinander. Und ich kam zurück an die Uni und mein Boss fragte mich, was ist mit dir geschehen? Was ist mit dir geschehen? Du warst voller Begeisterung, in eine bestimmte Richtung zu gehen und jetzt ist das Feuer aus, zumindest in dieser Richtung. Wir müssen zuerst nach dem Reich Gottes trachten, nicht nach physischen Dingen auf dieser Erde. Aber wenn wir die richtigen Ziele haben, dann kann Gott uns auch in dieser Hinsicht segnen. Und das auf vielerlei Weise, wie Herr Theiler auch berichtete. Wenn wir einmal unsere Prioritäten richtig gesetzt haben und uns auf die richtige Richtung konzentrieren, dann halten Sie sich fest, es wird aufregend sein. Es ist natürlich auch herausfordernd und schwierig, aber es ist auch lohnenswert, in vielerlei Hinsicht. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Und dann Vers 8. Nun aber, wenn wir unser Leben Gott gewidmet haben, legt aber alles ab von euch. Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde, belügt einander nicht. Denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn erschaffen hat. Das sind die Dinge, die Paulus den neuntestamentlichen Menschen empfahl. Legt die alte Lebensweise ab. und konzentriert euch auf die neue Lebensweise, auf die geistliche Lebensweise. Legt Sünden ab. Und wiederum, warum sollten wir Gott suchen? Was bringt ihnen das? Warum sollten sie ihr Leben verändern? Warum sollten sie sich auf das Reich Gottes konzentrieren, statt auf die Dinge auf dieser Erde? Wir haben die Schriftstellen in 5. Mose Kapitel 5 gelesen, und vielleicht wollten sie das nochmal tun, wo es heißt, dass wir in den Gesetzen Gottes wandeln sollen, weil das der Weg ist, ein profitables und erfülltes Leben zu haben. Es gibt Segnungen dafür. Wir haben auch in Psalm 1 und Vers 1 gesehen, dass es denen wohl geht, dass sie beneidenswert leben, dass diejenigen gesegnet sind, die in den Gesetzen Gottes leben. Man erhält Segnungen dafür. Die Dinge laufen einfach besser. Und eine Schriftstelle, die auch noch dazugehört, Sprüche Kapitel 16 und Vers 7. Sprüche 16, Vers 7. Dort heißt es, wenn eines Menschen Wege dem Herrn wohlgefallen, so lässt er auch seine Feinde mit ihm Frieden machen. Wenn eines Menschen Wege dem Herrn wohlgefallen, so lässt er auch seine Feinde mit ihm Frieden machen. Das ist der Segen, den es bringt, wenn man lernt, die Dinge auf Gottes Weise zu tun. Warum sollten wir Gott gefallen wollen? Weil unser eigenes Leben dadurch besser wird. Sie können natürlich die Dinge auf ihre eigene Weise tun. Und sie können sich selbst vernünftige Erklärungen dafür geben. Aber wenn die Dinge dann schlecht laufen, dann schieben sie nicht Gott die Schuld dafür zu. Wir müssen alle unsere Entscheidungen treffen. Wir suchen Gott also aus gutem Grund. Wenn wir gesegnet sein wollen, wir wollen, dass unser Leben besser verläuft. Und dann können wir diese Lektionen mit anderen teilen. Gott zu suchen ist also außerordentlich wichtig. Besonders in der heutigen Welt, wo viele Menschen glauben, es ist gar nicht wert, Gott zu suchen. Und wir suchen Gott von ganzem Herzen, wir beten von ganzem Herzen und nehmen uns dafür Zeit. Das sind Dinge, die wir uns nicht leisten können, nicht zu tun. Ein zweiter Punkt, nachdem wir Gott suchen, ist, sprechen Sie mit Gott. Nehmen Sie sich regelmäßig Zeit, mit Gott zu sprechen. Wir haben den Bericht von Maria und Martha im Neuen Testament, wo Martha sich über ihre Schwester beschwerte und sich gegenüber Jesus beklagte, schau Jesus, ich mache all die Arbeit hier, ich mache das Kochen und renne herum, um zu dienen, und Maria sitzt nur da und spricht mit euch. Und Jesus sagte, Maria hat sich für die wichtigen Dinge entschieden. Ich bin nicht immer bei euch. Maria konzentrierte sich auf das Reich Gottes. Es ist nicht falsch zu dienen, aber wir müssen eine richtige Balance darin finden. Zu Gott beten, David erwähnt in den Psalmen, schlagen wir bitte auf Psalm 5. Wenn wir die Anweisungen verstehen, die im Alten Testament gegeben sind, dann verstehen wir auch, warum Jesus tat, was er tat. Und warum er die Anweisungen gab, die er gegeben hat. Psalm 5, Vers 3. Beginnen wir Vers 1. Herr, höre meine Worte. David sprach mit Gott. Herr, höre meine Worte. Merk auf mein Reden. Vernimm mein Schreien. Mein König und mein Gott. Denn ich will zu dir beten. Herr, frühe wolltest du meine Stimme hören. Du wirst mich früh am Morgen hören. Das Erste, was ich tue, wenn ich aufstehe, dann wirst du meine Stimme hören. Psalm 55, Verse 17 und 18. Psalm 55, Vers 17. Ich aber will zu Gott rufen, und der Herr wird mir helfen. Abends und morgens und mittags will ich klagen und heulen, so wird er meine Stimme hören. David betete dreimal am Tag. Er nahm sich die Zeit dafür. Ich erinnere mich daran, als ich vor einigen Jahren in Pasadena Lehrer war und ich lief herunter von dem Hügel, wo ich mein Büro hatte, in Richtung zur Cafeteria. Und ich traf auf einen Mann, der in der Gartenbauabteilung arbeitete. Und er aß sein Mittagessen in seinem Lieferwagen und las dabei seine Bibel. Und das war sein Mittagessen. Das war, was er tat während seiner Mittagspause. Er aß sein Mittagessen und las die Bibel. Und ich bin sicher, er betete auch zu dieser Zeit. David betete dreimal am Tag. Und Daniel hat dasselbe getan. Daniel 6, Vers 10. Tatsächlich war er so regelmäßig in dieser Aktivität, dass sie ihm eine Falle darin stellen konnten. Denn sie wussten, wo er sein würde, zu einer gewissen Zeit. Ein Dekret wurde erlassen, dass man für eine gewisse Zeit zu niemandem anderen beten durfte, aber sie wussten, was Daniel tun würde. Und sie warteten bis zur Mittagszeit und sie traten in den Raum ein, wo Daniel war, und trafen auf Daniel, wie er auf den Knien war und zu einem anderen Gott betete. Er übertrat die Gesetzgebung seines Landes zu dieser Zeit. Sie möchten vielleicht Daniel 9 und Daniel 10 lesen, wo Daniel Gott suchte. Er betete und fastete wo Daniel wissen wollte, was es mit der Gefangenschaft in den 70 Jahren auf sich hatte. Und es hieß, dass Gott seine Stimme hörte. Und Gott sandte einen Engel, um ihm zu berichten, zu erklären, wie sich die Dinge ergeben würden. Und in Daniel Kapitel 10 betete und fastete Daniel nochmal und wollte wissen, was die Zukunft bringt. Und Gott sandte wiederum einen Engel, der ihm offenbarte, was in der letzten Zeit geschehen würde. Und es heißt, dass Gott ihn hörte vom ersten Moment an, als er seine Lippen auftat. Und er war für 3 Wochen auf seinen Knien. Gott belohnt diejenigen, die ihn von ganzem Herzen suchen. Und er wird sie leiten und sie führen. Und Jesus betete, Markus Kapitel 1, Verse 35 bis 39. Er betete sehr früh am Morgen. Das war seine Gewohnheit. Und warum tat er das? Es war auch, was Daniel getan hatte. Es war auch, was David getan hatte. Und Jesus folgte auch dieser Anweisung in der Nacht, bevor er die Apostel auswählte. Lukas Kapitel 6, Vers 12. Er betete die ganze Nacht durch. Vater, die Männer, die ich auswählen werde, werden das Fundament der neutestamentlichen Kirche bilden. Und er sprach wahrscheinlich über alle 12 direkt mit Gott. Sie haben diese Eigenschaften und jene Eigenschaften. Petrus ist sehr aufbrausend und die anderen sind dies und jenes. Aber Gott, wir legen die Grundlage für deine Kirche, die für die ganze Zeit bis zum Ende hindurch andauern wird. Das sind sehr wichtige Entscheidungen, die wir zu treffen haben. Jesus betete die ganze Nacht durch. Und auch die Jünger bemerkten, wie Jesus betete. Am Morgen, am Mittag und am Abend. Und sie fragten ihn: Jesus, lehre uns zu beten. Beachten wir Lukas Kapitel 11. Was ist dein Geheimnis? Wie tust du das? Weil wir bemerkt haben, wenn du gebetet hast, gehst du heraus und du heilst Leute. Nachdem du gebetet hast, dann geschehen Dinge. Was tust du? Wie tust du es? Lukas Kapitel 11 und Vers 1. Und es begab sich, dass er an einem Ort war und betete. Als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Und dann geht Jesus durch ein Modellgebet. Und natürlich in den Kirchen, in denen ich aufgewachsen bin und in denen sie aufgewachsen sind, wiederholen wir dieses Gebet einfach wörtlich. Aber dies ist nur ein Modell, ein Vorbild. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Vater. Und Gott ist unser Vater im Himmel. Er ist ein mächtiges Geistwesen, das im Himmel lebt. Wir sagen nicht einfach nur: Hey Gott, ich bin hier und spreche zu dir. Den Präsident der USA würde man auch nicht so ansprechen. Nein, man zeigt seinen Respekt. Dein Name werde geheiligt. Gottes Name ist heilig. Hilf mir, das niemals für selbstverständlich hinzunehmen und deinen Namen zu missbrauchen. Dein Reich komme. Und ich freue mich darauf, dass dein Reich bald kommt. Die Regierung, die das Durcheinander hier auf der Erde beenden wird. Ich freue mich auf die Zeit, wenn dein Wille geschehe auf Erden, so wie im Himmel. Wenn sich die Welt verändert. Unser tägliches Brot gib uns Tag für Tag. So beten wir also, wenn wir uns Gott nähern im Gebet, erst um seine Anliegen und dann um unsere. Und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben allen, die an uns schuldig wurden. Und führe uns nicht in Versuchung. Gott führt uns nicht in Versuchung, aber Satan tut es. Und wir müssen erkennen können, wenn Satan mit unseren Gedanken spielt und versucht uns zu beeinflussen, dass wir etwas Bestimmtes tun, was wir vielleicht glauben würden, es wäre okay. Und erlöse uns von dem Bösen. Und in Matthäus 6 sind noch einige Worte hinten angefügt, aber Jesus gab uns ein Modellgebet. Und Paulus erwähnt in 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 17, dass wir ohne Unterlass, ohne aufzuhören beten sollen. Und es gab eine Werbung für einen Deo-Roller, wo es hieß: Gehen Sie nicht aus dem Haus ohne es. Gehen Sie nicht aus dem Haus, ohne gebetet zu haben. Gehen Sie morgens nicht aus dem Haus, ohne dass Sie gebetet haben. Stellen Sie sicher, dass das Erste ist, was Sie morgens tun. Und Sie können es tun, wenn Sie sich nur Zeit nehmen, diese Dinge zu tun. Punkt Nummer 3. Studieren Sie regelmäßig die Bibel. Studieren Sie regelmäßig das Wort Gottes. Jesus sagte in Matthäus 4,4: Wir sollen nach einem jeden Wort Gottes leben. Aber wenn Sie nicht wissen, was in der Bibel steht, können Sie nicht nach jedem Wort Gottes leben. Und die Studien, die angestrengt wurden in den letzten 10 oder 15 Jahren, zeigen, dass die meisten Amerikaner inzwischen biblische Analphabeten sind. Das sind Studien, die angestellt wurden. Das ist nicht meine Meinung. Und viele Menschen, sogar in christlichen Kirchen, können nicht einmal die 4 Evangelien nennen. Sie können nicht die 10 Gebote sagen. Und es könnte sein, dass auch manche von uns hier sie nicht alle nennen könnten, wenn wir jetzt einen Test machen würden. Wir können vielleicht die meisten nennen, aber wir sollten alle kennen. Aber viele Menschen in der Welt haben keine Ahnung, was in der Bibel steht. Ich habe schon immer erwähnt, wie ich Leute getroffen habe bei meinen Besuchen, die mich gefragt haben, was dieser Zehnte sein soll. Und sie haben keine Vorstellung davon, was es sein soll. Aber wir müssen das Wort Gottes studieren. In Apostelgeschichte 8 gibt es ein interessantes Beispiel für die Vorzüge, die es hat, Gottes Wort zu studieren. Philipp wurde von Gott dazu gebracht, nach Gaza zu gehen, in die Stadt an der Mittelmeerküste dort. Und in Apostelgeschichte 8, Vers 27 heißt es, und er stand auf und ging hin, und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der Könige von Äthiopien, welcher ihren ganzen Schatz verwaltete, der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Er war also ein Mann, der nach Jerusalem kam, um Gott anzubeten. Er glaubte also an Gott. Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Er las in einer Schriftrolle von dem Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus, geh hin. Und Philippus fragte ihn, verstehst du auch, was du liest? Und er sagte nicht, das ist es, was ich glaube, was du liest. Er aber sprach, wie kann ich es verstehen, wenn mich nicht jemand anleitet und mir zeigt, was es alles bedeutet? Und Philippus beginnt, ihm die Schriftrolle zu erklären. Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, was bedeutet das? Und er begann zu erklären, Jesus Christus ist gekommen, um geschlachtet zu werden und zu sterben für unsere Sünden, wie ein Lamm, das geschlachtet wird. So wurde auch Christus geschlachtet. Wenn wir also verstehen, was die Bibel sagt, können wir anderen helfen, ebenfalls zu verstehen, was die Bibel sagt. 2. Timotheus Kapitel 2. 2. Timotheus Kapitel 2. Und das betrifft unsere Berufung, unseren Zweck im Leben. 2. Timotheus Kapitel 2. Ab Vers 14. Paulus gibt Timotheus hier Anweisungen, wie man eine Gemeinde führt, wie man Menschen hilft, zu wachsen. Vers 14. Daran erinnere sie und ermahne sie inständig vor Gott, dass sie nicht um Worte streiten, was zu nichts Nütze ist. Lass dich nicht auf Streitereien ein, die sich immer nur im Kreis drehen. Bemühe dich darum, im alten Englischen heißt es sogar studiere, dich vor Gott zu erweisen als einen rechtschaffenen und untadeligen Arbeiter, der das Wort der Wahrheit recht austeilt. Wir müssen fähig sein, richtig zu erklären. Halte dich fern von ungeistlichem, losem Geschwätz. Denn es führt mehr und mehr zu ungöttlichen Wesen. Und er erwähnt dann die Namen von einigen Menschen, die Probleme verursacht haben. Vers 23. Aber die törichten und unnützen Fragen weise zurück, denn du weißt, dass sie nur Streit erzeugen. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streitsüchtig sein, sondern freundlich gegen jedermann, im Lehren geschickt, der Böses ertragen kann und mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweist. Ob ihnen Gott vielleicht Buße gebe, die Wahrheit zu erkennen. Und wieder nüchtern zu werden aus der Verstrickung des Teufels. Und der Satan hat Fallstricke ausgelegt, dass sich die Menschen darin verfangen. Wir müssen also die Bibel studieren, dass wir fähig sind zu erklären, was die Wahrheit Gottes ist. Aber wissen Sie, es gibt noch einen anderen Grund dafür, die Bibel zu studieren. Neben dem Grund, dass wir fähig sind zu erklären, was sie bedeutet. Schlagen Sie auf 2. Korinther Kapitel 4. 2. Korinther 4, Vers 16. 2. Korinther 4 und Vers 16. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, wenn wir älter werden, die Haare fallen aus, die Zähne fallen aus, allerlei Dinge geschehen mit uns, wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Ein Teil unserer Verantwortung ist, den inneren Menschen von Tag zu Tag zu erneuern. Indem wir die Bibel studieren, indem wir erlauben, dass die Bibel, das Gottes Wort, durch unseren Sinn geht, im Gegensatz zu dem Einfluss von Fernsehen, Werbung, Fantasiegeschichten und so weiter, mit denen wir unseren Sinn sonst anfüllen. Wir müssen die Bibel durch unseren Geist hindurchfließen lassen. Und das auf regelmäßiger Basis, nicht nur, wenn wir uns danach fühlen. Und wir müssen uns dazu die Zeit nehmen, das zu tun. Und wir können uns fragen, was sind Gottes Anweisungen in dieser Situation oder in jener? Wie sollte ich mein Leben führen? In welche Richtung sollte ich gehen? Wie würde Jesus Christus in dieser Situation reagieren? Und wir überlegen uns diese Dinge und das führt uns zu dem nächsten Punkt. Punkt Nummer 4. Meditieren. Darüber nachzudenken, wie man Gottes Anweisungen im täglichen Leben umsetzt. Ich habe dieses Problem, mit dem ich mich beschäftige. Was sagt Gott dazu? Was sind die Prinzipien, denen ich hier folgen kann? Oder denen ich hier folgen sollte? Aber wir müssen uns die Zeit nehmen, darüber nachzudenken, zu meditieren. Beachten Sie Matthäus Kapitel 13. Ein Gleichnis, das Jesus Christus gesprochen hat, das wirklich auf die Welt zutrifft, in der wir heute leben. Genauso wie es schon zugetroffen hat, als er damals auf Erden gelebt hat. Das Gleichnis vom Sämann. Und es beschreibt verschiedene Gruppen von Menschen. Es heißt zum Beispiel in Vers 4, und indem er säte, fiel einiges auf den Weg, da kamen die Vögel und fraßen es auf. Manche mögen die Fernsehsendung hören und dann eine Zeitschrift in die Hände bekommen, und das Telefon klingelt und sie legen es weg. Und sie vergessen es. Ein Freund von mir war einmal im Krankenhaus und jemand sandte ihm eine Zeitschrift Klar und Wahr. Und er sagte, das war ziemlich gut. Aber als ich aus dem Krankenhaus rauskam, war ich wieder so beschäftigt und habe alles vergessen. So wirkt Satan in einer Hinsicht. Vers 20, bei dem aber auf felsigen Boden gesät ist, das ist, der das Wort hört und es gleich mit Freuden aufnimmt. Wow, das ist interessant. Das ergibt einen Sinn. Das ist toll. Das ist wirklich gut. Aber er hat keine Wurzel in sich. Und ich habe schon mal erwähnt, dass wir uns die Zeit nehmen müssen, um wirklich zu beweisen, was es ist, was wir glauben. Wer hat den Sabbat verändert? Wann ist das geschehen? Und warum wurde der Sabbat geändert? Und solche Dinge. Wir müssen diese Dinge verstehen. Wir müssen sie beweisen, sodass wir Wurzeln haben. Wir haben einmal eine Predigt in Big Sandy gehört, wo jemand gesagt hat, wir werden alle diese Richtlinien aus dem Alten Testament wegwerfen. Wir ändern alles. Wir gehen in Bereiche, wo sogar Engel sich nicht hinwagen würden. Und es gab Menschen, die an diesem Abend ausgingen und im Restaurant Shrimps und Langusten gegessen haben. Und der Kommentar war, sie haben gesagt, wir dürfen es jetzt tun. Sie haben gesagt, wir können es jetzt tun. Sie hatten keine Wurzeln. Und wir müssen Wurzeln haben. Wir müssen wirklich wissen, was es ist, was wir glauben. Und warum wir es glauben. Aber er hat keine Wurzel in sich, sondern er ist wetterwindisch. Wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung erhebt, wenn jemand darüber lacht, was wir tun, ihr folgt immer noch diesen alttestamentlichen Richtlinien für Nahrungsmittel, wir haben doch heute Kühlschränke. Wenn jemand sich über meinen Glauben lustig macht, oh, dann werde ich es lieber nicht mehr tun. Ich möchte nicht, dass es mir peinlich ist. Wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung erhebt, um des Wortes willen, so fällt er gleich ab. Das ist eine andere Gruppe von Menschen. Eine dritte Gruppe, bei dem es aber unter die Dornen gesät ist, das ist, der das Wort hört und offenbar auch glaubt. Und die Sorge der Welt. Ich bin so beschäftigt, ich muss dies tun und jenes tun. Dr. Meredith hat uns alle gewarnt hier in Charlotte am Hauptbüro. Lassen Sie nicht zu, dass die Verwaltungstätigkeiten Sie davon abhalten, Gott näher zu kommen. Und für diejenigen, die hier arbeiten und für alle anderen, die auch Arbeit haben, wir müssen uns die Zeit nehmen zu beten. Wir müssen uns die Zeit nehmen zu studieren. Ich muss das tun und Sie müssen das tun. Andernfalls werden diese Verwaltungstätigkeiten, diese Geschäftstätigkeiten und diese Familienangelegenheiten oder Küchenangelegenheiten oder Kinderangelegenheiten oder was es auch immer ist, werden immer dazwischen kommen. Als Männer und Frauen von kleinen Kindern müssen sie einander unterstützen und ablösen. Es ist der Job meiner Frau, das Kind in den Arm zu nehmen, wenn es schreit. Nein, muss sie immer diejenige sein, die die Versammlung versäumt, weil das Kind schreit? Oder können Sie sich abwechseln? Können Sie sich abwechseln, auch zu Hause auf die Kinder aufzupassen, wenn sie klein sind, dass sie einander Zeit geben zu beten und Zeit, Dinge zu tun? Man muss so zusammenarbeiten. Und die Sorge der Welt und der betrügerische Reichtum. Ich muss dies tun, ich muss etwas Geld anhäufen. Ersticken das Wort und er bringt keine Frucht. Aber es gibt auch eine vierte Gruppe, bei dem aber auf gutes Land gesät ist, wo es guter Boden ist. Ich möchte lernen. Ich möchte mich verändern. Ich möchte wachsen. Lehre mich mehr. Lass mich verstehen. Das ist, der das Wort hört und versteht und dann auch Frucht bringt. Und der eine trägt 100-fach, der andere 60-fach, der dritte 30-fach. Wir haben alle verschiedene Früchte. Aber das sind die Gelegenheiten, die wir haben und wir müssen uns die Zeit dafür nehmen. Ich habe auch am Fest die Menschen dazu ermutigt, besonders wenn Sie am Ozean sind oder in den Bergen oben, setzen Sie sich einmal für eine Stunde an den Strand und fragen Sie sich selbst, wie kann ich mich verändern, wenn ich nach Hause komme? Welche Veränderungen kann ich vornehmen im kommenden Jahr, sodass ich ein effektiveres Werkzeug in Gottes Händen sein kann? Oder setzen Sie sich an einen Bergsee und einen Bach oder schauen Sie einfach nur einen Baum an im Garten. Aber begeben Sie sich in Kontakt mit Gottes Schöpfung. Nehmen Sie sich Zeit, nachzudenken. Nehmen Sie sich Zeit, darüber nachzudenken, wohin gehe ich überhaupt? Warum tue ich die Dinge, die ich tue? Was muss ich ändern? Wie kann ich ein effektiveres Werkzeug in Gottes Händen sein? Denken Sie darüber nach. Denken Sie über Ihre Berufung nach. Denken Sie über Ihre Berufung nach. Johannes 6, 44 und 66. Jesus sagte, niemand kann zu mir kommen, niemand kann berufen sein, außer wenn Gott den Sender umstellt, dass wir das große Ganze erkennen können. Jesus sagte zu seinen Jüngern, wir sind hier schon in Matthäus 13, beachten wir, was er hier in Vers 11 sagt. Lesen wir ab Vers 10. Die Jünger traten zu ihm und sprachen, warum redest du zu ihnen in Gleichnissen? Und er antwortete und sprach zu ihnen, euch ist gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen. Diesen aber ist nicht gegeben. Gott wird jeden zu seiner Zeit und auf seine Weise berufen. Er beruft nicht alle heute. Ich wuchs in einer anderen Kirche auf und habe nie viel über Gottes Reich gehört. Es war nur ein warmes Gefühl im Herzen. Und als ich in Kontakt mit der Kirche Gottes kam, predigten sie von einem Jesus Christus, der zurückkommt auf dieser Erde, der eine Regierung aufrichten wird. Ein Reich auf dieser Erde. Und die Gesetze Gottes werden ausgehen von Jerusalem. Und die Welt wird sich verändern. Und das wird aufregend. Das war etwas, was ich greifen konnte, was ich begreifen konnte. Und es war kein Vergleich zu dem Ziel, das ich hatte, ein Doktor zu werden. Ich möchte die Welt verändern. Ich erinnere mich daran, dass ich einmal eine Frau in der Gemeinde in Pittsburgh getroffen habe. Und ich gab eine Predigt über das Reich Gottes. Und sie kam danach zu mir und sagte zu mir, das ist der Grund, warum ich in der Kirche bin. Ich möchte die Welt verändern. Diese 85-jährige alte Frau. Aber sie sah das große Gesamte. Und sie war begeistert davon. Und sie suchte tatsächlich erst das Reich Gottes. Und wir müssen davon begeistert sein. Aber wir müssen darüber nachdenken. Gott beruft nicht alle heute. Er wird sich später um die anderen kümmern. Aber heute beruft er ein paar wenige, und diesen ist gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen. Den anderen ist nicht gegeben. Wenn wir es großzügig rechnen, dann sind vielleicht 35.000 Menschen in Gottes Kirche heute, auf der ganzen Welt. Und wenn wir nur diese Zahl nehmen, im Vergleich zu 6 Milliarden Menschen, die heute leben, selbst wenn wir sagen würden, es wären 60.000 in der Kirche, dann wäre das nur einer von 1 Million. Gott hat sie berufen, hat ihnen den Geist geöffnet. Wir hatten einen Deutschlehrer am College, der uns am Freitagabend immer sagte, nehmt es nicht auf die leichte Schulter. Und ich sage zu ihnen, nehmen Sie es nicht für selbstverständlich, dass Gott ihnen den Sinn geöffnet hat, zu verstehen. Das macht uns nicht besser als andere, aber es ist eine große Verantwortung, jetzt berufen zu sein und diese Gelegenheit zu bekommen, den Geist Gottes, den Sinn Gottes zu entwickeln und die Perspektive Gottes zu haben. Denken Sie also darüber nach. Und der fünfte und letzte Punkt, bemühen Sie sich, Gott zu gehorchen, seine Gebote einzuhalten, in den Fußstapfen Jesu Christi nachzufolgen. Jesus sagte in Johannes 14, Vers 15, als er mit seinen Jüngern sprach, in der Nacht, bevor er gekreuzigt wurde, er sagte, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Matthäus 19, der reiche Jüngling fragt Jesus, welche Gebote muss ich einhalten, um das ewige Leben zu ererben? Und Jesus sagt, die 10 Gebote, geht zurück zu den 10 Geboten und beginne dort. Und in Matthäus 4 sagte Jesus, folgt mir. Matthäus 4, Vers 19, folgt mir nach, tut, was ich tue, tut es, wie ich es tue. Paulus erwähnt in 1. Korinther 11 und Vers 1, folgt meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel Christi. Und Christus hielt den Sabbat ein, er hielt die heiligen Tage ein, er folgte den Speisegeboten. Denn Gott schuf manche Dinge, dass sie gegessen werden können, und andere Dinge, dass sie nicht gegessen werden sollten. Paulus hielt auch den Sabbat, nach seiner Gewohnheit. Und das noch 20, 30 Jahre nach der Kreuzigung. Apostelgeschichte 17, Vers 2. Paulus hielt die heiligen Tage ein. Die frühe Kirche hielt den Sabbat und die heiligen Tage ein. Und diese Dinge wurden schrittweise verändert im Laufe der Geschichte. Aber Jesus sagte auch etwas anderes. In Johannes 13, er gab nicht nur ein Beispiel darin, den Sabbat zu halten und die heiligen Tage einzuhalten. Er lehrte seine Jünger auch in Bezug auf das Passa. In Vers 34 heißt es, Johannes 13, Vers 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Jesus Christus gab sein Leben für Menschen, von denen er wusste, dass sie ihn töten würden, dass sie ihn bespucken würden, dass sie ihn auslachen würden. Und dennoch gab er sein Leben für sie. Für Menschen wie diese. Für sie, für mich. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Damit auch ihr einander liebt habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Es geht nicht nur darum, den Sabbat zu halten und die heiligen Tage einzuhalten. Welche Zeichen sind? Aber es gibt ein anderes Zeichen. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Sie haben Mitgefühl, sie sorgen füreinander, für andere Menschen. Und wir müssen für andere Menschen sorgen. Wir müssen lernen, wie man Liebe zeigt für andere Menschen. Wir leben heute in einer Welt, beachten Sie 1. Johannes, Kapitel 5. 1. Johannes, Kapitel 5 beschreibt die Situation und die Herausforderungen, die manche in der heutigen Zeit auch erleben. 1. Johannes 5, Vers 2 heißt es, daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Die Gebote Gottes sind keine Belastung. Und dennoch wird den Menschen heute oftmals gesagt, die Gebote sind nur eine Belastung. Sie halten euch davon fern, wirklich das Leben zu genießen. Ich erinnere mich daran, dass ich einmal einen Spaß gemacht habe mit meinen Kindern, als sie aufgewachsen sind. Und ich habe gesagt, warum machen wir nicht einfach ein Experiment dieses Jahr? Nur einmal feiern wir einfach dieses Jahr Weihnachten statt des Laubhüttenfests. Und die Kinder schauten mich an und sie sagten, Papa, Weihnachten ist ein Tag, das Laubhüttenfest sind 8 Tage. Da verlierst du aber. Da verlierst du. Das Laubhüttenfest ist keine Belastung. Das Laubhüttenfest ist ein Höhepunkt des Jahres. Nicht nur physisch, dass wir an einem wunderbaren Ort sein können, aber wir können Predigten hören und uns auf das kommende Reich Gottes konzentrieren. Wie es sein wird, was unser Ziel ist für die Zukunft und was wir tun können, um uns darauf vorzubereiten. Und dass wir ein Teil davon sein können, auch dieses Reich zu verwalten. Und zwar auf liebevolle Weise. Wir können für andere sorgen und nicht für uns selbst. Aber wir leben in einer Welt, die sich darüber lustig macht, was Gott gebietet. Wie Herr Theiler in seiner Predigt erwähnt hatte, arbeiten wir hart. Prediger 9, Vers 10 heißt, was immer du findest zu tun, das tue mit aller Macht. Und er tat es, und das Einkommen stieg, und Gelegenheiten taten sich auf. Die Gesetze Gottes funktionieren wirklich, sie sind keine Belastung. Sie sind ein Segen. Lesen wir Hosea Kapitel 8. Und Hosea warnte die Nation Israel, ihr werdet große Probleme erleben, weil ihr euren Schöpfer vergessen habt. Ihr habt meine Anweisungen verachtet, ihr habt meine Gebote verlassen. Und ihr seht meine Gesetze als seltsam an. Und das ist auch die Welt, in der wir heute leben. Sie folgen diesen alttestamentlichen jüdischen Speisegeboten? Die Menschen, die diese Gesetze nicht verstehen, ernähren sich von Nahrungsmitteln mit hohem Fettgehalt, während die Bibel sagt, esst kein Fett. Fettreiche Ernährung wird mit Herzerkrankungen, mit Schlaganfällen, Krebs und anderen Dingen in Verbindung gebracht. Und sie essen Krabben, Schrimps und ähnliche Dinge und laufen Gefahr, an Parasiten zu erkranken. Wo sogar erwiesen ist, dass Menschen, die viel von diesen Meeresfrüchten essen, sehr hohe Raten an parasitären Erkrankungen haben. Sie essen Austern, die an Abwasserkanälen leben und alles in sich hineinsaugen. Saugen alles in sich auf, was dort entlang schwimmt, Bakterien, Viren. Sogar in Boston, wo sie Austernzuchtanlagen haben, müssen sie Austernanlagen schließen, wenn es einen Sturm gibt, weil alle Abwasserkanäle überfließen. Und dann heißt es, für die nächsten 1-2 Wochen kann man keine Austern essen, bis sie sich sozusagen selbst gereinigt haben. Und ich habe gesehen in einem Feinschmecker-Restaurant, wie die Menschen Austern essen und sie dann mit starkem Alkohol herunterspülen, um alles zu desinfizieren und zu töten, was noch mitgekommen sein könnte. Aber das bedeutet es zu leben. Das ist das Leben. Unsere Perspektive ist so verdreht heutzutage, weil die Menschen im Prinzip Gottes Gesetze vergessen haben. Und so glauben sie die Ideen, die herumschwirren. Wenn sie diesen Dingen folgen, dann sind sie einfach altmodisch. Schließen wir also die Predigt heute und schauen wir uns an, was Gott wirklich erwartet. In Jesaja 66, Vers 2 lesen wir, dass Gott nach Menschen sucht, die elend sind, die zerbrochenen Geistes sind und die erzittern vor seinem Wort. Und elend bedeutet jemand, der belehrbar ist. Gott sucht Menschen, die belehrbar sind, die demütig sind, die bereit sind zu bereuen, die bereit sind zuzugeben, ich habe einen Fehler gemacht, Ich habe nicht verstanden, was ich gedacht habe, zu verstehen, und dass sie erzittern vor Gottes Wort, dass sie nicht versuchen, es zu verdrehen für ihre eigenen Zwecke. Aber sie erzittern vor Gottes Wort. In Micha Kapitel 6, Vers 8 schreiben sie es einfach auf und schlagen sie später nochmal nach und denken sie darüber nach. Gott sucht Menschen, die Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sind vor Gott. Ich möchte es nur auf Gottes Weise tun. Ich möchte nicht diskutieren. Und so mache ich es einfach. Schließen wir ab mit einer letzten Schriftstelle in Maleachi Kapitel 3. Maleachi Kapitel 3. Ist es das alles wert? Warum sollte ich mit Gott wandeln? Was ist der Vorteil für mich, für andere, für alle? In Maleachi Kapitel 3, Vers 16 heißt es, aber die Gottesfürchtigen trösteten sich untereinander. Und sie können das tun nach der Versammlung, wenn sie Gemeinschaft pflegen untereinander. Aber die Gottesfürchtigen trösteten sich untereinander, der Herr merkt und hört es. Gott hört zu. Und es wird vor ihm ein Gedenkbuch geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und an seinen Namen gedenken. Sie sollen, spricht der Herr Zebaoth, an dem Tage, den ich machen will, mein Eigentum sein. Gott erschafft seinen Charakter in jedem von uns. Er bereitet eine Gruppe von Menschen vor, um mit Christus zu regieren. Vers 18, ihr werdet am Ende doch sehen, was für ein Unterschied ist zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen. Und Psalm 119, 172 sagt, alle deine Gebote sind Gerechtigkeit. Was für ein Unterschied ist zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen? Gott wird sie beiden voneinander trennen. Zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Geschwister, wenn wir uns die Zeit nehmen und die Anstrengungen unternehmen, Gott zu suchen, von ganzem Herzen zu beten, zu fasten, um Gott zu zeigen, dass wir es wirklich ernst meinen, wenn wir über Gottes Gebote nachdenken, meditieren und unsere Berufung zu schätzen wissen, und wenn wir dann versuchen, von ganzem Herzen Gott zu gehorchen, dann wird Gott zurückkommen, um seine Juwelen zu sammeln, dass sie mit Christus zusammen regieren können, im kommenden Reich Gottes. Wandeln wir mit Gott.